auf zum Mond. Die Ö1 Kinderuni.
Wem gehört der Mond? Irdische Fragen über unseren nächsten Himmelskörper.
Wenn ihr gesagt habt, ihr würdet gerne ein Stück auf dem Mond haben, warum eigentlich?
Ich würde gerne eines besitzen, weil mich solche Sachen ziemlich interessieren.
Dass ich es auch erforschen könnte, was alles darin stecken könnte.
Die 8-jährige Luise und die 9-jährige Charlotte gehen noch in die Schule. Doch für sie hätte es einen gewissen Reiz, ein Stück Mond zu besitzen. Schließlich blicken sie auf das Gestirn fast jeden Tag im Monat.
Der Mond sieht mehr aus wie so ein weißer Fleck, ähnlich einer Wolke, aber er ist halt manchmal sichelförmig, manchmal halbförmig, manchmal voll.
Und ich finde, er sieht so weiß-gelblich aus.
Im Hochsommer kann der Mond auch richtig rot werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Jetzt dreht es sich weniger um seine Erscheinung als um seine tatsächliche Existenz. Sein Grund und Boden, seine Rohstoffe, seine Ausdehnung.
Ich heiße Luise Halbgebauer und ich wollte auch schon mal ein Mondstück besitzen.
Ja, ich würde gerne, aber man darf, glaube ich, nicht.
Ja, tatsächlich. Also man kann kein Mondstück kaufen oder besitzen, auch wenn das manchmal im Internet angeboten wird. Aber der Mond gehört niemandem oder der Mond gehört allen. Der ganzen Menschheit, kann man sagen. Wir können uns alle an ihm erfreuen, wir können ihn anschauen, wir können ihn sogar erforschen, wir können hinfliegen, wir können ihn auf ganz unterschiedliche Weise nützen, aber aneignen dürfen wir ihn uns nicht.
Für die Völkerrechtsexpertin Irmgard Marbo von der Universität Wien ist es sonnenklar. Der Mond gehört entweder allen Menschen zusammen oder schlichtweg niemandem. Er ist gemeinsames Erbe der Menschheit. So steht es zumindest im Artikel 11 des Mondvertrages, der 1979 verabschiedet wurde. Nur 18 Staaten haben ihn anerkannt. Die überwiegende Mehrheit war skeptisch, welche Konsequenzen sich in Zukunft daraus ergeben würden. Denn wer weiß schon, welche Schätze und Möglichkeiten sich ergeben, wenn der Mond nicht nur ein fernes Gestirn im All ist, sondern eine greifbare und nützliche Ressource darstellt.
In welchem Jahr wurde eigentlich wirklich eine Rakete gestartet?
Der Beginn des Raumzeitalters wird mit 1957 datiert. Am 4. Oktober 1957 ist der Sputnik 1, ins All geschossen worden von der Sowjetunion damals, der erste Satellit. Ein ungefähr so 50 Zentimeter großer Ball eigentlich mit ein paar Antennen drauf, der einfach in Orbit geschossen wurde und ein paar Mal die Erde umkreist hat. Und das ist der Beginn des Raumfahrtzeitalters, also 1957. Aber die Amerikaner waren kurz danach, bereits schon im Jänner 1958, haben die ihren ersten Satelliten ins All geschossen. Damit war also dieser Wettlauf auch eröffnet. Und dann ging es eben um den ersten Menschen im All, 1961. Der Juri Gagarin war der erste Astronaut im Weltraum, der hat die Erde umkreist. Daraufhin haben dann die USA gesagt, so, jetzt müssen wir auch mal was Erstes schaffen. Und die haben es dann wirklich geschafft, den ersten Mann auf den Mond zu schicken, nachdem eben die Russen zunächst diese Erfolge eingefahren haben, dass sie den ersten Satelliten und den ersten Astronauten ins Weltall geschossen haben. Und das war natürlich ein großer Triumph dann für die USA 1969, dass sie das geschafft haben. Daraufhin haben dann eigentlich die Russen ihre Mondprogramme eingestellt.
Zwischen dem ersten ins All geschickten Satelliten Sputnik und dem ersten Menschen auf dem Mond sind gerade 12 Jahre vergangen. Der Wettlauf im All hat die Supermächte USA und UdSSR zu Höchstleistungen gezwungen. Niemand konnte vorher wissen, was die Raumfahrer in ihrem Space Shuttle und die Techniker in den Raumfahrtszentren Baikonur und Cape Canaveral erwartete.
Wann wurden die ersten Raumfahrtorganisationen gegründet?
Bald hat sich in Europa zum Beispiel, wenn du gefragt hast nach einer Organisation, die Europäische Weltraumorganisation gegründet, die heutige ESA, European Space Agency, wo sich einige europäische Staaten zusammengeschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir sind halt selber nicht so groß wie die Vereinigten Staaten und Russland, wir müssen uns zusammenschließen und in einem gemeinsamen Programm, in einer Organisation auch Weltraumforschung vorantreiben. Und das hat sich bis heute sehr bewährt. Also sind jetzt schon 22 Staaten in der ESA Und Österreich ist Mitglied schon seit 1987 und wir betreiben da im Rahmen dieser Europäischen Weltraumorganisation ganz interessante Forschungsprojekte.
Die Europäische Weltraumagentur, kurz ESA, betreibt im südamerikanischen Kourou, französisch Guyana, ihre Startbasis. Warum gerade so weit weg von Europa? Das hängt damit zusammen, dass die Franzosen in den 1960er Jahren ihre Startbasis in der Wüste verloren hatten, weil sich Algerien von der Kolonialmacht unabhängig gemacht hatte. Kourou befindet sich am anderen Ende des Erdballs, liegt aber vorteilhafterweise fernab von bebauten Gebieten und es ist nahe am Äquator, wo sich die Erde schneller dreht. Die Schleuderkraft bringt den Raketen einen Zusatzschub von 1650 Kilometer pro Stunde. Ein aktuelles Forschungsprojekt der ESA befasst sich mit den sogenannten Mondblitzen. Im All fliegen etliche Gesteinsstücke herum. Ab und zu passiert es, dass diese Massen zusammenstoßen. Im Gegensatz zur Erdatmosphäre verglühen diese jedoch nicht, sondern erzeugen helle Blitze auf dem Mond, weil dieser ja keine Atmosphäre besitzt. Mit einem speziellen Teleskop werden diese Lichterscheinungen erfasst. In weiterer Folge soll die Mission Hera Asteroiden von ihrem Kollisionskurs abbringen.
Gab es nach Neil Armstrong und den anderen auf dem Raumschiff auch noch andere Menschen, die auf dem Mond waren?
Ja, also bis zu Apollo 17 gab es weitere Mondlandungen. Leider kennt man die nicht mehr beim Namen, aber es gab durchaus noch eine gewisse Anzahl in diesen Folgemissionen, die auch noch auf dem Mond gelandet sind. Aber insgesamt muss man sich vorstellen, Astronauten gibt es inzwischen mehr als 500. Es gibt eine eigene Organisation für Astronauten, die jeden aufnehmen, der einmal die Erde umrundet hat. Und wenn man dieses Kriterium erfüllt, kann man aufgenommen werden. Und das sind ungefähr 500 Mitglieder. Die sind nicht alle auf dem Mond gelandet. Viele von denen eben in der Internationalen Raumstation gewesen und um die Erde gekreist und waren bis zu einem halben Jahr, waren die da in der Internationalen Raumstation. Meinen sie sogar ein Jahr jetzt, ein Rekord gewesen vor kurzem. Aber das sind also die Astronauten, die diese erdnahen Flüge nur gemacht haben, während die Mondflüge sind noch immer eine große Ausnahme.
500 Menschen im All. Bis auf einige wenige Namen kennt man sie kaum. Ein einziger Österreicher war Anfang der 1990er Jahre im Weltraum, und zwar in der sowjetischen Raumstation Mir, was so viel wie Frieden bedeutet. Franz Fieböck verbrachte 7 Tage im All. Just zu dieser Zeit kam seine Tochter zur Welt.
Wie lange dauert so eine Mondausbildung? Also, dass man zum Mond fliegen kann.
Ja, die Ausbildung zum Astronauten ist eine sehr langwierige. Einmal ein langwieriges Studium zunächst, aber dann muss man sich mal bewerben überhaupt über ein Auswahlverfahren, dass man Astronaut werden kann. Und dann gibt es noch ein langes Training, das vor allem körperliche Fitness erfordert. Es darf einem nicht leicht schlecht werden, weil Schwerelosigkeit ist ein ganz schön ungewohnter Zustand für die Menschen. Also da muss man dann noch einige Tests durchstehen. Aber zuerst, wenn man Astronaut werden will, auf jeden Fall einmal ein gutes Studium wählen, das einen interessiert. Und wenn man zum Beispiel wie ihr naturwissenschaftlich interessiert seid, ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Das kann eben auch Biologie sein, Physik, Mathematik, aber es kann eben auch eine Ärzteausbildung sein, Medizin, Pharmazie kann auch sein. Das wird alles benötigt in der Raumforschung, um entsprechende wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Und all das kann letztlich auch dazu führen, dass ihr dann zum Astronauten ausgebildet werdet.
Wenn man Astronaut werden will und im Weltall fliegen will, muss man sicher schwindelfrei sein, oder?
Ob man schwindelfrei sein muss? Ja, ich denke, man muss schwindelfrei sein. Vor allem muss man damit umgehen lernen, dass es nicht fix ein Oben und Unten gibt. Dass sich der Begriff Oben und Unten immer wieder verändert. Und das ist eine ganz schwierige Sache.
Weil auf dem Mond nur ein Sechstel der Anziehungskraft der Erde herrscht, verlieren die menschlichen Knochen und Muskeln massiv an Substanz. Derzeit wird daran geforscht, wie dem Muskelschwund begegnet werden kann. Dem Leben auf dem Mond sind physische und rechtliche Grenzen gesetzt. Um tatsächlich außerhalb der Erde existieren zu können, stellen sich viele Fragen. Die Völkerrechtsexpertin Irmgard Marbo fragt bei den Ö1 Kinderreporterinnen nach.
Wenn ihr gesagt habt, ihr würdet gerne ein Grundstück oder ein Stück auf dem Mond haben, warum eigentlich? Also was ist wirklich, weil du, also nur die Erforschung, die kann man ja durchführen, ohne dass einem das gehört. Aber warum ist dieses Bedürfnis, dass man eben Eigentum hat an einem Stück Mond. Kannst du das nochmal erklären vielleicht?
Zum Beispiel, ich vergleiche damit, ein gutes Buch besitzt man lieber, als es nur ausgeliehen zu haben.
Also ich finde es so interessant, so Stücke zu erforschen, die ich noch nicht so gut kenne. Und dann könnte ich vielleicht mal ein Buch darüber schreiben.
Vielleicht will man gerne etwas besitzen, um es weiter zu schenken.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Meine kleine Schwester zum Beispiel interessiert sich auch sehr für Raumfahrt und sowas.
Ja, also ich muss ihr recht geben, dass mein kleiner Bruder auch sich dafür sehr interessiert. Ich glaube, er möchte auch irgendwann mal Astronaut werden und glaube ich auch irgendwo ins Weltall fliegen.
Ja, wahrscheinlich ist so die Idee der Verfügungsgewalt drüber, nicht? Man hat also das Gefühl, wenn einem etwas gehört, dann kann einem niemand reinreden, wie ich es verwende und mit wem ich es teile. Mit anderen teile ich es vielleicht nicht, andere schließe ich davon aus und andere möchte ich mit dabei haben. Also dieses Gefühl des Bestimmenkönnens ist vielleicht ein Teil davon. Aber interessant, was das doch für eine menschliche Eigenschaft ist, dass man sich nicht offenbar so gerne damit begnügt, etwas nur anzuschauen, zu bewundern, betrachten, davon zu lernen. Das kann man ja alles tun, ohne dass man es besitzen muss oder eben ein Eigentum daran haben muss. Aber da sieht man offenbar, dass das doch sehr stark verwurzelt, zumindest in unserer Kultur. Das macht sich dann vielleicht auch hier bemerkbar.
Die Verbindung zum Objekt scheint stärker zu sein, weil damit auch eine gewisse Verantwortung einhergeht. Allerdings muss man ja nicht allein die Eigentümerin von Objekten sein.
Ich würde mit allen teilen, aber das Gefühl, es zu besitzen, ist halt schon etwas für sich.
Ja, ich würde eigentlich auch gerne teilen, aber es ist die Frage, also wenn ich es jetzt besitzen würde, ich weiß es nicht, ob ich dann teilen würde, weil ich kann es ja jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht den Mond besitze.
Also ich glaube, der Mond ist eine große Herausforderung, immer für die Menschheit schon gewesen. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es Aufzeichnungen genau über die Beobachtung der Astronomen, wie der Mond ausschaut, es vermessen. Es gibt Mondkarten, also ein Atlas für den Mond, wo genau eingezeichnet ist, wo die verschiedenen Meere sind, Mare Tranquillitatis zum Beispiel. Also da gibt's die Erforschung des Mondes schon lange, bevor man dort war. Also er hat einfach natürlich eine Faszination, er hat ja auch eine Wirkung auf die Erde. Ich meine, die Gezeiten werden auf jeden Fall auf den Mond zurückgeführt und der Mondphasen, Vollmond, Neumond, damit haben wir uns so gewöhnt daran, dass das einfach Teil unseres Lebens ist. Und der Monat, ja, also auch sozusagen die Zeitrechnung, hängt damit zusammen. Das heißt, sehr stark in unserer Kultur verankert und deswegen ein Gegenstand der Forschung immer. Ich hätte noch eine Frage, und zwar interessant, weil wir gefragt haben, wie schaut der Mond aus und der Mond, was verbinden wir damit? Wisst ihr, dass der Mond in anderen Sprachen weiblich ist? Also la luna, la lune in Französisch, umgekehrt die Sonne, männlich, ja? Le soleil, findet ihr das verwirrend?
Ich finde das ein bisschen komisch. Sie sind, glaube ich, ein bisschen von beiden.
Also nein, das habe ich nicht gewusst, dass in anderen Ländern das anders genannt wurde, also von den Artikeln her aus.
Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Mädchen, auf welchen werden sie nie.
Wie viele Tage dauert es bis zum Mond?
Ja, die Reise dauert circa 3 Tage.
Sie hörten »Wem gehört der Mond?« Irdische Fragen über unseren nächsten Himmelskörper. Gestaltung Ilse Huber. Sonja Batzka und Alexander Czernek haben gesprochen.
Das Gespräch mit Irmgard Marbo vom Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung an der Universität Wien führten die Ö1 Kinderuni-Reporterinnen Luise Halbgebauer, Charlotte Rosengren und ihr Kollege Jakob Winter. Diese Sendung fand in Kooperation mit der Kinderuni Wien statt.
In der Samstagsausgabe der Tageszeitung der Standard ist die Ö1 Kinderuni nachzulesen, bei der geklärt wird, wem der Mond gehört.
Und der Titel der Ö1 Kinderuni am kommenden Donnerstag lautet »Immer der Nase nach«. Wie Gerüche auf uns wirken.